Ich freue mich, heute bei euch zu sein in Welderstadt. Daniel Keller heiße ich. Ich bin in Kalf-Altbod tätig, also wenn ihr euch Richtung Schwarzwald bewegt, ins Nagoltal runter und dann auf der anderen Seite hoch, wieder hoch an die Sonne, dann werdet ihr irgendwie auch Altburg finden. Und ich bin da seit 2,5 Jahren beim Liebenzeller Gemeinschaftsverband als Pastor, war davor 10 Jahre in Südbaden. Und das ist auch der Grund vermutlich, warum ich heute da bin, weil in dieser Zeit in Südbaden, da haben Johannes Vogt und ich uns kennengelernt. Zwar nur sehr vage und nur sehr selten uns gesehen, aber wir hatten eine gewisse gemeinsame Zeit in Freiburg. Und er kam jetzt vor ein paar Monaten auf mich zu und wir haben uns mal getroffen hier. Das war eine sehr schöne Begegnung. Ich finde es immer sehr wichtig, vernetzen, sich treffen, sich verbinden mit anderen Christen, mit anderen Pastoren, mit anderen Gemeinden. Genau, ich bin verheiratet, wir haben 3 Töchter. Ich war schon mal bei euch in der Gemeinde, glaube ein oder zweimal, aber predigen ist heute das erste Mal. Ja, heute ist ein besonderer Sonntag. Es ist Palmsonntag, nächste Woche ist Ostern. Mit den Sonntagen im Kirchenjahr ist das so eine Sache, wer kein Latein kann und wer gleichzeitig nicht als Hobby das Kirchenjahr hat, der versteht da oft nur Bahnhof, wenn es da um verschiedene Sonntage, so um Kirchenjahr geht. Beim Palmsonntag ist es ein bisschen anders. Weil beim Palmsonntag, da steckt schon etwas im Wort drin, was mit diesem Tag zu tun hat. Palm, Palmen, Palm, Zweige. Vielleicht assoziiert der ein oder andere schon irgendwas damit. Dieser Name geht auf einen Brauch zurück in der Antike. Also schon länger her. Wenn da eine wichtige Person, ein König, ein Feldherr in eine Stadt eingezogen ist, dann hat man ihn mit Palmzweigen bejubelt. Ich habe gelesen von einem, das war Simon Makkabäus. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von Simon Makkabäus gehört. Wir lesen von ihm im Buch der Makkabäer. Das ist ein apokryphisches Buch, also steht nicht in jeder Bibel drin, aber in manchen Bibeln mit den Apokryphen, da ist auch das erste Makkabäerbuch drin. Und dieser Simon Makkabäus, das war ein Anführer der Makkabäer. Und die Makkabäer, die haben einen Aufstand gemacht. Es war ein jüdischer Aufstand gegen die Seleukiden. Und die waren erfolgreich bei diesem Aufstand, so circa 150 vor Christus, haben sich für einige Zeit die Herrschaft erkämpft. Und dann lesen wir in diesem ersten Buch der Makkabäer, was passiert. Dieser Simon Makkabäus, der hat also gesiegt und jetzt zieht er in die Stadt Geser ein. In die Stadt Geser. Und was passiert? Er zieht in diese Stadt ein und die Leute begrüßen ihn. Und sie begrüßen ihn mit Lobliedern und sie begrüßen ihn mit wedelnden Palmzweigen. Und das ist genau das, was auch passiert, als Jesus nach Jerusalem einzieht. Und darum geht es heute in der Predigt. Ich lese uns aus Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen: Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht, aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genauso hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten: Er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten zueinander: Da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Also, wir sind in Jerusalem, ganz viele Pilger sind da, die in diese Stadt kommen, es strömt, es wuselt überall, sind viele Leute und das ist der eine Grund, dass jetzt Passafest ist. Und viele fromme Juden sind zum Passafest dann nach Jerusalem gegangen, um dort ein Opfer zu bringen. Ja? Das war so der Anlass und da war es immer voll in der Stadt, bei diesen Pilgerfesten. Und jetzt haben die Leute gehört, die in dieser Stadt waren: Hey, da ein paar Kilometer weiter weg, in Bethanien, da ist was Krasses passiert. Dieser Lazarus, der war schon tot. Und auf einmal lebt er wieder. Jesus hat ihn auferweckt. Und diese Nachricht, die hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Heute würde man sagen, die ging viral. Und dann, als die Leute das gehört haben, sind sie erst recht geströmt. Und sie sind geströmt aus der Stadt heraus, haben sich auf den Weg gemacht Richtung Bethanien, haben sich aufgestellt an der Straße und in der Ferne haben sie gesehen, Jesus kommt. Jesus kommt und zieht in diese Stadt ein. Und dann kennt der Jubel keine Grenzen. Sie bejubeln ihn, sie singen ihm Lieder, sie wedeln mit diesen Palmzweigen, sie rufen Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Also das ist so die Situation. Das ist das, was hier passiert, wovon wir hier lesen, circa 2000 Jahre her. Und ich muss irgendwie denken, es ist irgendwie so weit weg. Ja, so Jesus auf dem Esel, Palmzweige, Hosianna, Hosianna. Ja, und da so Spalier stehen, erinnert einen vielleicht an eine Hochzeit, ja, wenn das Brautpaar aus der Kirche kommt, aber sonst irgendwie weit weg. Wir haben ja eine ganz andere Situation gerade, ja. Schon seit über einem Jahr müssen wir uns mit diesem ganzen Krise rumschlagen. Alles dreht sich darum. Ihr müsst eure Masken aufziehen, immer 3 Stühle, Platz zwischen 2 Leuten, ja. Also irgendwie haben wir jetzt ja gerade eine ganz andere Situation, die uns als Menschen, als Gemeinden, als Gesellschaft fordert, wo wir Fragen, viele Fragen haben, sozialer, gesellschaftlicher, medizinischer Art, ein gelähmtes Land. Und jetzt dieses Ereignis. Und die Frage ist ja schon, hat so eine Geschichte dann jetzt eine Relevanz überhaupt für uns, für unseren Glauben, für unseren Alltag, für unser Leben? Spricht Gott da zu uns? Redet er da zu uns? Hat er uns was zu sagen? Oder ist es einfach so eine alte Story, die mit unserer Realität heute und mit den Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben, wenig oder gar nichts zu tun hat? Redet er da zu uns? Und das ist ja das, was wir uns ja so sehnsüchtig auch wünschen, dass Gott uns anspricht und dass er uns ermutigt und dass er uns vielleicht auch ermahnt, aber zumindest auch ausrichtet, Orientierung gibt, gerade in so einer schwierigen Phase. Das erhoffen, das erbeten wir ja, wenn wir sein Reden hören, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und ich bin überzeugt, genau das passiert auch hier in diesem Text. Genau das kann passieren durch diesen Text, durch dieses Reden Gottes in unser Leben hinein, weil hier wird was deutlich von dem, wer er ist. Heute ist unser Thema König Jesus. König Jesus, und ich möchte noch beten, dass wir ein offenes Herz haben für dieses Reden. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der redet. Und dass dein Wort, auch wenn es schon 2000 Jahre geschrieben steht, Relevanz hat für unseren Alltag heute, für unser Leben jetzt hier. Und da möchte ich beten, dass das geschenkt wird uns heute Morgen, dass du uns ansprichst und dass wir ermutigt, ermahnt werden und dass wir Orientierung bekommen. Amen. Also nochmal das Setting erklärt, die Leute stehen außerhalb der Stadt, so Mann an Mann, Frau an Frau und sie warten, bis Jesus kommt. Und das war etwas, was es damals immer wieder gab, wenn eine wichtige Person kam in eine Stadt, dann ist man ihr entgegengegangen. Ja, man ist ihr entgegengegangen, dann kam sie und dann ist man mit der Person zusammen wieder zurückgegangen in die Stadt. Zum Beispiel beim König, beim Feldherr, beim Kaiser, aber auch zum Beispiel, wenn der Bräutigam kommt, ja, manche kennen von euch vermutlich die Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen aus dem Matthäus-Evangelium. Da ist genau das vorausgesetzt, ja, dass man wartet auf jemand Wichtiges vor der Stadt und dann mit der Person zurückgeht in die Stadt. Oder Paulus, als er nach Rom kommt, die führenden Leute der Gemeinde gehen ihm entgegen und sie laufen gemeinsam zurück in die Stadt. Und genau das passiert jetzt hier auch. Die Leute gehen Jesus entgegen und er kommt und sie gehen mit ihm zurück in die Stadt. Sie geleiten ihn in die Stadt hinein. Also für die Leute damals ist klar, Jesus ist eine wichtige Person. Jesus ist nicht irgendjemand, sondern mit ihm kommt jetzt tatsächlich jemand, der Bedeutung hat. Jemand, der wichtig ist für uns. Das ist das eine. Aber das andere sind diese Palmzweige. Diese Palmzweige sind ganz wichtig, dass wir verstehen, was hier wirklich passiert und wer dieser Jesus ist. Archäologen haben nämlich Münzen gefunden aus der damaligen Zeit, aus Israel. Und auf diesen Münzen sind Palmen und Palmzweige aufgeprägt. Und Diese Münzen, diese Palmzweige, die waren voller Symbolik. Diese Palmzweige stehen für Friede, für Freude, für Freiheit, für Sieg. Das alles haben die Leute sich damals erhofft. Und das alles sollte wahr werden, wenn der König kommt, wenn der langersehnte König kommt. Freude, Sieg, Freiheit. Und wenn die Leute jetzt mit diesen Palmzweigen da weben, dann ist für sie klar, mit Jesus tritt es jetzt ein. Mit Jesus kommt jetzt tatsächlich der König, auf den wir warten, dieser König, der das alles ausführen wird, der das alles bringen wird. Und dann rufen sie das auch mit diesen Worten, Hosianna, ihm zu, gelobt sei der König von Israel. Diese Worte kommen aus Psalmen, aus einem Psalm 118. Und die Psalmen 113 bis 118, die hat man damals als Medley zusammengefasst. Ja, ein Medley ist ja so 2, 3 Lieder am Stück zusammengeschnitten. Ja. Und diese Medleys hat man gesungen bei Wallfahrtsfesten, wie hier beim Passafest. Dann hat man diese Lieder, diese Psalmen gesungen und bei diesen Liedern, in diesen Psalmen und beim Passafest geht es um ein großes Thema und das eine große Thema ist Errettung. Friede durch Errettung, wenn der König kommt. Friede durch Errettung, wenn der König kommt. Darum geht es bei diesem Passafest, ja, wenn sie es gefeiert haben, haben sie an den Auszug aus Ägypten gedacht, aber eben auch an das, was noch kommen wird. Dass es wieder so eine Errettung gibt durch Gott, durch einen König. Und dass es dadurch dann Frieden gibt. Und davon ist in diesem Psalm die Rede. Und jetzt zitieren sie das. Das heißt, jetzt ist für sie klar, jetzt erfüllt sich all das, was versprochen ist. Für die Leute ist also klar, mit diesem Jesus wird das mit dem Messias-König jetzt Wirklichkeit. Er ist der, auf den wir warten. Er ist der wahre König. Das können wir natürlich sagen, okay, eine Wunschvorstellung der Leute, das haben die Leute ihm so angedichtet oder die Gemeinde nach Ostern, später haben sie Jesus hochsterilisiert zum König, aber er war eigentlich jemand ganz Normales, ein Zimmermann, ein toller Lehrer. Jesus selber wollte das gar nicht. Es gibt manche Theologen, die da auch so diese Sichtweise vertreten, dass all das ihm später angedichtet wurde. Er selber hätte diesen Anspruch nicht gehabt. Aber das Interessante ist, dass wir, wenn wir zu Jesus schauen, dass wir sehen, bei ihm selber ist dieser Anspruch auch da. Wenn er dann ein paar Tage später vor dem Hohen Rat steht, kurz vor der Kreuzigung, wird er gefragt, bist du dieser Sohn des Hochgelobten, bist du dieser König, ist damit gemeint, indirekt. Dann sagt er, du sagst es. Mit anderen Worten, ich bin's. Ja, du hast recht, ich bin dieser König, ich bin dieser Sohn Gottes. Und das ist dann auch der Grund, warum er dann letztendlich getötet wird. Und jetzt nehmen wir mal an, Jesus war kein Lügner, weil Lügen wäre jetzt hier echt zwecklos. Lügen tut man eigentlich immer dann, wenn es einem einen Vorteil bringt. In dem Fall war es eher ein Nachteil, weil Jesus hat gelogen und es hat ihm das Leben gekostet. Also er war wohl kein Lügner und Jesus war auch kein Psychopath. Auch da gibt es keine Hinweise drauf, der nicht weiß, was er sagt und der denkt, er ist König, aber ist es gar nicht. Und dann bleibt nur noch die dritte Option, dass Jesus tatsächlich auch die Wahrheit sagt. Dass das, was er sagt, tatsächlich Wirklichkeit ist. Dass es tatsächlich stimmt. Dass er nicht nur den Anspruch hat, ein König zu sein, sondern dass er tatsächlich in Realität König ist. Dieser König, dieser erwartete König. Jesus wird nicht nur als König betitelt. Er redet nicht nur selber davon, ein König zu sein. Jesus ist wirklich dieser König. Dieser König, der über allem steht und der in Ewigkeit regieren wird. Und das finde ich so genial und so wichtig jetzt auch für unsere Zeit, für diese Wochen, wo wir jetzt gerade sind, drinstehen, für diese Monate, Jahre vermutlich, wo wir es selber nicht hinkriegen als Menschen. Und wo wir merken, wir kommen so schnell an unsere Grenzen. Auch persönlich mit dem allem umzugehen, kommt man an Grenzen, wo man nicht mehr will oder nicht mehr weiter will. Und unsere Gesellschaft sowieso und unser Land. Und da uns bewusst zu machen, hey, dieser König Jesus, er ist der König. Er ist der, der über allem steht. Er ist der, der das alles in der Hand hat. Diese ganze Welt und auch mein Leben, der mich in seiner Hand hat. Mich persönlich. und uns alle, auch unsere Gemeinde, unsere Christenheit. Das finde ich so zentral und so wichtig, auf den König Jesus jetzt zu sehen und nicht in erster Linie auf die Problematik. Natürlich kann man schon auch fragen, okay, warum jetzt noch auf ihn sehen, warum braucht es diese Neuausrichtung? Und das hat viel mit dem zu tun, was dieser Jesus auch von König ist, was er mitbringt. Wir haben ja so unterschiedliche Erwartungen an Könige. In Großbritannien gibt es die Queen, es gibt Prinz William, Harry ist jetzt aus dem Rennen, ja, sowieso schon länger. Wer ist König? Was bringt ein König mit? Wie sollte ein König sein? Das sind die Erwartungen ganz unterschiedlich. Und der eine sagt, oh, der passt eigentlich als König, aber das, was der macht, passt überhaupt nicht zum König. Das passt überhaupt nicht zu meinen Erwartungen. Und damals war das nicht anders. Damals hatten die Leute auch eine Erwartung, wie ihr König sein sollte. Wie dieser Jesus sein sollte. Ganz klar einer, der das Großreich Israel wieder aufbaut. Der die Römer rauswirft und der für Eigenständigkeit sorgt, für Freiheit. Und es waren auch berechtigte Erwartungen, weil wir lesen auch in den alttestamentlichen Worten von solchen Erwartungen. Von einem König, der ewig regieren wird und dem alle Macht gegeben ist und dessen Herrschaft kein Ende nehmen wird. Aber dann gab es auch andere Schriften, außerbiblische Schriften, wo auch von Erwartungen die Rede war. Und diese Schriften, diese außerbiblischen Schriften, die haben die Leute auch geprägt. Und die waren auch wichtig für die Leute damals. Das war alles sowas, was so das hat geprägt und die Menschen hatten eine Erwartung und die war dann auch ganz klar, die Römer sollen vertrieben werden, das Land soll gereinigt werden von den Heiden, also von den Ungläubigen. Das war so die Erwartung, die die Leute hatten. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat einen Teil der Erwartungen auch erfüllt, er hat geheilt. Lahme konnten gehen, Blinde konnten sehen, Aussätzige wurden rein. Jesus hat Wunder getan, Menschen vom Tod auferweckt, von Dämonen befreit. Jesus hat viele dieser Erwartungen erfüllt. Und deswegen sind ihm auch so viele nachgeströmt. Und sie haben ihn als König begrüßt, haben ihn zugejubelt hier an diesem Ereignis. Aber dann passiert dieser große Cut bei Jesus. Dann heißt auf einmal nicht mehr Hosianna, sondern heißt auf einmal kreuzige ihn. Dann sitzt er nicht auf dem Thron im Palast, sondern dann ist sein Thron das Kreuz. Und die Anhänger fliehen, die Leute, die ihm zugejubelt haben, wenden sich ab. Römerrauswurf, davon war nichts 0,0 zu sehen. Da war ein Schwacher am Kreuz, ein Loser, ein von Gott Verfluchter für die Juden, ja. Am Kreuz hängt der von Gott Verfluchte, der die schlimmste Strafe der damaligen Welt, die Kreuzigung, auf sich nehmen musste. Das war dieser König. Und das sehen wir, dieser Jesus ist ein anderer König, ein König, der diese menschlichen Vorstellungen von Macht, Einfluss und vom Handeln Gottes sprengt. Dieser Jesus ist ein ganz anderer König. Und was ihn als König ausmacht, das sehen wir hier bei diesem Einzug nach Jerusalem, dass er auf diesem Esel einzieht. Und dieses Reiten auf dem Esel zeigt, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, um Frieden zu bringen. Das ist das, was Jesus auszeichnet. Weil das Reiten auf dem Esel ein Hinweis ist damals in der Antike für einen Herrscher, der Frieden bringt. Der nicht unterwerfen will, der nicht gewaltsam die Leute vereinnahmen will, sondern ein Herrscher, der mit Frieden kommt. Der Frieden schenkt und dem Frieden das innerste, größte Anliegen ist. Jesus ist ein Friedenskönig. Das ist das, was ihn auszeichnet, dass er Frieden schenkt. Und das ist nicht nur irgendein Friede, das ist ein ganz besonderer Friede, aber mit ganz unterschiedlichen Aspekten. Und da habe ich drei kurze Aspekte. Der eine Aspekt ist, der König Jesus ermöglicht Frieden mit Gott. Der König Jesus ermöglicht Frieden mit Gott. Das ist das, was er schenkt. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus. Frieden mit Gott. Darum geht's. Und das ist das, was am Kreuz passiert. Die Grundlage unseres Glaubens, dass Jesus dort hängt und dass er das ausräumt, was zwischen uns und Gott steht. Und dass er den Weg zu Gott, dem Vater, frei macht. Luther spricht vom fröhlichen Tausch, dass Jesus die Sünde der Welt auf sich nimmt und wir bekommen seine Gerechtigkeit geschenkt. Es passiert ein Tausch. Wir geben Jesus all das, was uns von Gott trennt, und er gibt uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die uns leben lässt. Frieden mit Gott. Und das ist Karfreitag, das ist Good Friday. Good Friday finde ich toll, sonst muss man ja nicht alles die englischen Begriffe übernehmen. Aber bei Karfreitag finde ich es absolut passend. Good Friday, guter Freitag, gute Botschaft. Und das ist eine Botschaft, die uns leben lässt. Diesen Frieden mit Gott. Bei mir ist es so, dass ich in den letzten Wochen zwei Menschen aus meinem näheren Umfeld verloren habe. Einmal meine Schwiegermutter mit 72 Jahren und einmal meine Oma mit 102 Jahren. Es sind 30 Jahre dazwischen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Auch die Situationen sind sehr unterschiedlich, kann man nicht vergleichen. Und trotzdem ist was beide Situationen auch verbindet, das ist nämlich das, dass beide diesen Jesus in ihrem Leben hatten. Und dass beide mit diesem Jesus gelebt haben. Und das hilft. Es hilft, wenn du selber in dieser Situation mal drinstecken wirst, dass dein Leben zu Ende geht, weil du genau weißt, das Beste kommt noch. Da wartet noch was auf mich, weil ich diesen Frieden mit Gott habe. Deswegen geht es weiter für mich. Und es hilft auch denen, die zurückbleiben. Es hilft jetzt mir und uns. Weil ich weiß, weil wir wissen, wir sehen uns wieder. Es war's noch nicht. Da kommt noch was. Und deswegen möchte ich dich einladen, jetzt in dieser Karwoche, wenn es um Karfreitag geht, um Good Friday, dass du dir diesen Blick auf diesen Frieden, den Gott schenkt, neu schenken lässt. Dass dieser Jesus, König Jesus, ein Friedenskönig, dir Frieden mit Gott ermöglicht hat. Und dass du deswegen eine Hoffnung hast, eine Perspektive. Und ja, diesen Frieden mit Gott kannst du auch ganz neu annehmen. Dir ganz neu schenken lassen oder vielleicht auch zum ersten Mal. Vielleicht ist der eine oder andere auch dabei heute oder schaut zu, der bislang so eher am Rand stand und du sagst, hey, ich habe eigentlich mit diesem Frieden mit Gott bislang noch gar nicht so wirklich was zu tun. Dann lass dir das neu schenken. Dann lass dir das neu, empfang das neu. Schlag in diese Hand von Jesus, die er uns ausstreckt, ein. Das ist das, was der König Jesus uns schenkt. Frieden mit Gott. Ein zweiter Aspekt von Friede ist Frieden mit den Mitmenschen. Der König Jesus schenkt Friede zwischen Menschen. Wer mit Frieden beschenkt ist, dem wird es ein Anliegen, selber zum Friedensstifter zu werden. Wer mit Liebe beschenkt wird, dem wird es ein Anliegen sein, Liebe weiterzugeben. Das ist immer so, das, was uns, womit wir beschenkt sind, das wollen wir eigentlich auch weitergeben. Was überfließt in unser Leben hinein, das wollen wir weiter überfließen lassen zu anderen hin. Und dieser Friede zwischen Menschen, das ist das, was unser Land auch jetzt braucht. Das ist das, was unsere Gesellschaft jetzt braucht, wo die Gräben auch da sind und tiefer werden. Weil die Krise schlimmer wird und länger geht. Deswegen braucht es Friedensstifter. Friedensstifter, die eine Brücke bauen, ja, die verbinden. Da, wo Mauern sind und da, wo Gräben sind, da braucht es Friedensstifter. Und da will Jesus dich gebrauchen in deinem Verwandtenkreis, in deinem Bekanntenkreis, deiner Familie, in deiner Gemeinde hier, dass du ein Friedensbringer bist, ein Friedensstifter. Und wenn du selber nicht im Frieden lebst mit anderen, dann ist schon die Herausforderung auch zu sagen, hey, ich bin beschenkt mit Frieden. Am Kreuz wird es deutlich jetzt in diesen Tagen besonders. Hey, jetzt bin ich herausgefordert, auch Frieden zu suchen, anzurufen, ein Zoom-Meeting zu starten, einen Besuch zu machen, einen Spaziergang zu machen, wie auch immer. Und dann ist noch ein dritter Aspekt da. Dieser Friedenskönig Jesus schenkt tiefen Frieden im Herzen. Tiefen Frieden im Herzen. Wer Jesus als den Friedenskönig im Herzen hat, der wird anders mit den Stürmen im Leben umgehen. Der kann anders damit umgehen. Weil das ist ein tiefer innerer Friede, der sich einstellen kann, auch wenn es drumherum ganz unfriedlich ist. Auch wenn es drumherum stürmt, auch wenn es drumherum Streit gibt, Hass gibt, Krieg gibt, Pandemie gibt. Kann im Herzen ein tiefer Friede entstehen. Ein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und genau das möchte dieser Friedenskönig Jesus sein. Er möchte mit seinem Frieden in dein Herz einziehen. Und er möchte dir Frieden schenken, wo bislang auch Unfriede ist, Unversöhnlichkeit mit dir selber, mit Gott, mit dem, was du kannst und mit dem, wo du deine Grenzen sind, mit deiner Geschichte, mit deiner Prägung, wo du mit haderst, vielleicht mit deinen Eltern, weil manches eben sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Und dieser Friedenskönig möchte Frieden schenken in deinem Herzen, mit dir selber. Das möchte Jesus für dich sein. Und jetzt sind wir dann jetzt schon relativ am Ende auch. Jesus ist der Friedenskönig, aber die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, für wen ist Jesus dieser Friedenskönig? Ist er das für dich auch? Oder ist es nur für die Gemeinde? Ist es auch für dich persönlich? Die Menschen haben ganz unterschiedlich auf Jesus reagiert. Das lesen wir in den Evangelien. Manche haben sich ihm zugewandt und sind bei ihm geblieben, sind ihm treu geblieben, auch durch nach dem Kreuz, nach der Auferstehung. Und andere haben sich von ihm abgewandt. Man kann sagen, an Jesus scheiden sich schon auch die Geister. Da wird eine Frage irgendwann kommen, wie stehst du zu Jesus? Ist er für dich nur ein guter Lehrer, nur so eine tolle Person in der Geschichte, ein Vorbild? Ist er einer, der sich für Randgruppen eingesetzt hat, der sich über gesellschaftliche Konventionen hinweggesetzt hat, wo man sagt, wow, toller Jesus, so einen brauchen wir heute auch wieder. Oder ist Jesus für dich wirklich der König, dein König? Ist Jesus für dich der, wo du sagst, ja, der soll mein Leben regieren? Dem möchte ich mich auch unterstellen. Kann man natürlich sagen, okay, das ist so ein bisschen schwarz-weiß, geht nicht noch ein bisschen Jesus, ist doch schön im Leben, aber so extrem gleich, dass Jesus mein Herr sein soll, mein König, ist das nicht ein bisschen viel? Es gibt einen ehemaligen Bildredakteur, Daniel Böcking heißt der hat ein Buch geschrieben, das heißt, ein bisschen Glaube gibt es nicht. Ein bisschen Glaube gibt es nicht. Also mit anderen Worten, entweder glaubst du oder du kannst es auch sein lassen. Und so ist letztendlich dann ja auch mit meiner wie Jesus und wer Jesus für mich ist. Ich kann sagen, ja, Jesus ist irgendein toller Mann gewesen, irgendeine tolle Persönlichkeit der Weltgeschichte. Oder ich kann sagen, dieser Jesus, das ist, soll mein König sein. Das soll mein Herr sein. Das soll mich regieren, mich leiten, mich führen. Und letztendlich ist es auch so, dass es immer irgendwas oder irgendwas, etwas oder irgendjemand in unserem Leben gibt, der uns regieren möchte. Der von uns die Krone aufgesetzt bekommt. Ich habe hier mal verschiedene Dinge mitgebracht. Vielleicht ist es bei dir in deinem Leben so, dass Ängste und Sorgen bei dir in deinem Leben die Krone aufbekommen. Dass die Ängste und Sorgen für dich so übermäßig groß sind und dass du dich darauf fokussierst. Jetzt zum Beispiel mit dem Virus, dass das das einzige Thema ist, wie kann ich nur mich vor diesem Virus irgendwie schützen, dass du die Angst davor hast und dass diese Angst dich lähmt. Oder dass die Sorgen da sind, ja, was passiert jetzt die nächsten Monate? Was passiert mit meinen Kindern, vielleicht irgendwann doch, wenn es wirtschaftlich schwieriger wird mit meinem Arbeitsplatz oder wie auch immer? Oder wie geht es mit der Gemeinde langfristig weiter? Wozu führt das alles mit dem ganzen Livestream über Monate, Jahre? Und Ängste und Sorgen sind normal. Die dürfen wir haben. Die habe ich auch in meinem Leben. Die habe ich oft in meinem Leben. Aber die Frage ist, dürfen die mich beherrschen? Setze ich denen in meinem Leben so die Krone auf? Sagen, da ist mein Fokus drauf. Da schaue ich drauf. Werde ich davon regiert? Das ist die Frage. Vielleicht ist es aber auch was anderes. Vielleicht ist es in deinem Leben eher die Gesundheit, dass du der Gesundheit die Krone aufsetzt. Du sagst, Gesundheit, ein langes Leben, ein gutes Leben, das ist für mich das absolut Wichtigste. Dass du sagst, ich mache alles dafür, dass ich gesund bleibe. Bewegung, genügend Schlaf, tolle Ernährung, Pülferchen da, Pülferchen da. Und Hauptsache gesund. Bleiben Sie gesund. Das ist wichtig, Gesundheit. Ich bewege mich auch viel. Und ich versuche mich einigermaßen gut zu ernähren. Und mit dem Schlaf ist manchmal mehr, manchmal weniger. Aber bekommt die Gesundheit die Krone auf in unserem Leben? Ist das das Wichtigste? Zählt das? Lasse ich mich davon beherrschen? Lasse ich mich davon regieren? Das ist die Frage. Jetzt könnte man noch weitere solche möglichen Dinge anführen, die von uns die Krone aufgesetzt bekommen, wo wir sagen, das ist es oder das ist es oder anderes. Wenn man die Botschaft dieses Textes und des Neuen Testaments ernst nimmt, dann ist ganz klar, Jesus möchte, dass wir ihm die Krone aufsetzen. Jesus möchte, dass er der König unseres Lebens ist. Und dazu lädt er uns ein. Mich, dich, euch. Nicht nur ein König unter vielen, sondern dein König. Egal, ob du Peter heißt, Beate, Hilde, Klaus, wie auch immer. Jesus hat die Leute eingeladen, folg mir nach. Und er lädt uns ein, folge du mir nach. Lass zu, dass ich der König in deinem Leben bin. Jesus lädt dich ein, dieser Einladung zu folgen. Und er sagt zu dir, hey, lass mich zum König deines Lebens werden. Setz mir die Krone auf in deinem Leben. Und wenn es so ist, dass du bei dir das bislang Angst und Sorge hat, die Krone, ja, wenn du dich davon bislang beherrschen lässt, dann lädt Jesus dich ein, nimm das da weg und setz es mir auf. Dann ist es nicht ganz weg, gar keine Frage, aber es nimmt der Angst und der Sorge die Macht. Es nimmt der Angst und der Sorge im Leben die Macht. Wenn ich mir bewusst mache, Jesus ist der König und er steht über allem. Und falls es bislang die Gesundheit ist, das lange Leben, dass alles perfekt läuft, dass du dafür alles tust, das Leben zu verschönern, versüßen, verlängern, dann nimm die Krone und setze Jesus auf und sag, Herr Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Und wenn ich krank werde, dann bleibt es der Fall. Und wenn ich früher das Leben verlasse, du bist mein König und darauf vertraue ich. Und es hilft dann auch mit der Endlichkeit, mit der Gebrechlichkeit umzugehen. Egal, wo die Krone in deinem Leben aufgesetzt ist, Jesus soll dein König sein. Das möchte er, dazu lehrt er uns ein und es macht auch Sinn, weil er ist der König, der einzig wahre König und durch ihn haben wir Frieden mit Gott, Frieden mit anderen Menschen, Frieden in unserem Herzen. Auf ihn können wir vertrauen, auf ihn können wir bauen und das gilt jetzt, hier, heute und es gilt für die Ewigkeit. Es lässt mich leben, es lässt mich mutig, getrost in den neuen Tag gehen, in die Zukunft schauen und es kann uns leben lassen. Ich möchte ihm danken dafür. Jesus, du bist der König. Du bist der wahre König, der Einzige, der das Prädikat König eigentlich verdient hat. Und du lädst uns ein, dass wir dich zum König unseres Lebens machen. Dass du der König der Welt auch mein König wirst. Danke dir, dass du mich im Blick hast, dass du mich einlädst, dir nachzufolgen. Danke, dass du mein Leben kennst, wo Dinge in meinem Leben so zentral wichtig sind, dass ich ihnen die Krone aufsetze und sie regieren lasse in meinem Leben. Und da bitte ich dich, da sprich mich immer wieder an und da zeig mir das und hilf mir, dass ich immer wieder neu dich zum König einsetze. Danke, dass du jeden von uns kennst heute Morgen, dass du tiefer siehst. Tiefer siehst, wie wir selber sehen und tiefer siehst, wie andere Menschen sehen, dass du unsere Herzen kennst. Und ich danke dir, dass viele da sind, die dich als den König im Leben haben. Und für uns alle bete ich, Herr, dass wir uns neu auf dich, den König, ausrichten. Dass wir neu die Dinge in unserem Leben sortieren. Und dass wir uns neu bewusst machen, du stehst über allem. Du stehst auch über dieser Krise in unserem Land, in dieser Welt. Du hast auch das in deiner Hand. Auch da können wir dir vertrauen. Und danke, dass wir so mutig und entschlossen und gelassen auch in den Alltag gehen können. Du siehst all die unter uns heute Morgen, die vielleicht gerade was ganz Schweres zu tragen haben. Eine schwere Last, eine schwere Krise, lass sie das ganz besonders erfahren und schenk du ihnen diesen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft, schenk du ihnen diesen Frieden in ihre Herzen. Lass sie das besonders erleben und erfahren. Du bist der König des Friedens. Amen.